Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön Niere. Aha-Momente und klare Antworten. Und heute geht's um das gefährliche Dreieck. Herz, Zucker und Niere. Also wenn die Niere das Herz und den Stoffwechsel bedroht und dies ein Kampf an zwei Fronten bedeutet oder bedeuten kann. Ich freue mich sehr, heute Professor Rona Reibes und Gabriele Müller-Hunold zu begrüßen. Professor Reibes ist Kardiologin und Professorin an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Potsdam und Frau Müller-Hunold ist Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie, Proktologie, Rettungsmedizin und Diabetologin in einer niedergelassenen Praxis in Grasleben. Ich finde, wir haben hier die geballte Kompetenz. Ich finde das großartig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich würde gerne ganz konkret starten und zwar gerne von Ihnen wissen, was genau in so einem Körper passiert, wenn so eine Nierenfunktion nachlässt und warum dadurch das Risiko für kardiometabolische Erkrankungen eigentlich so steigt und so deutlich steigt. Aber wenn ich die Frage gerade so stelle, merke ich gerade, wollen wir erstmal definieren, was bedeutet eigentlich kardiometabolisch? Frau Dr. Reibes?
Soll ich vielleicht anfangen? Also das ist wirklich eine ganz ausgezeichnete Frage, um das Gespräch zu beginnen. Wir müssen ja den Begriff, über den auch diese Folge geht, kardiometabolisch, etwas genauer definieren. Und kardiometabolisch ist letzten Endes etwas, eine komplexe Wechselwirkung zwischen dem Kreislaufsystem und den Nieren und dem Stoffwechsel. Und wir haben in dem Begriff kardiometabolisch fehlt eigentlich noch der Nierenaspekt. Das heißt, wir sagen mittlerweile seit einigen Jahren nicht kardiometabolisch, sondern kardiorenal-metabolisches Syndrom. Und das wird auch CKM abgekürzt. Das ist also kein isoliertes Problem eines Organsystems, sondern das ist wie ein krankhafter Kreislauf. Es beginnt bei meistens einem gestörten Stoffwechsel und wirkt sich dann auf die anderen Organe aus. Jetzt zu Ihrer Hauptfrage, was passiert, wenn die Nierenfunktion nachlässt? Die Nieren sind ja sehr lebenswichtige Organe, die filtern das Blut, die scheiden Abfallprodukte aus, die regulieren Flüssigkeit und den Elektrolythaushalt. Und wenn die Funktion gestört ist, das heißt, das sehen wir in den Laborwerten häufig an dieser sogenannten GFR. Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen. Da beginnt dann eben so eine Kaskade von Problemen. Das heißt, dass also Abfallprodukte, Giftstoffe, Toxine angesammelt werden. Das Wasser kann nicht richtig ausgeschieden werden. Und es werden verschiedene Hormonsysteme aktiviert, der Blutdruck steigt. Und ganz wichtig ist es eben auch, dass die Niere dafür verantwortlich ist, dass sowie chronische Entzündung des gesamten Organsystems, was wir haben, Herz, Gehirn, Niere, Augenhintergrund, dadurch massiv getriggert werden. Das heißt also, zusammenfassend ist es so, Niere krank, andere Organe krank und zwar mit einem erheblichen Verlust an Lebensqualität und auch richtig an Lebenszeit.
Also da gibt es eigentlich kaum noch was zu ergänzen zu Frau Professor Reibes. Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn die Nierenfunktion eben nachlässt, quasi Wasser und Giftstoffe nicht richtig ausgeschieden werden. Es kommt also zu einer Ansammlung von Giftstoffen, Wasser und das macht dann häufig auch einen Bluthochdruck. Aber eben, was ich ganz, ganz wichtig fand, woran man meist nicht denkt, es kommt eben ja auch zur Erhöhung der Entzündungszeichen, wie Frau Professor Reibes doch eben schon gesagt hat. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt im Moment, ja. Was die Folgeerkrankungen angeht, die dann nämlich dann auch Richtung Herzinfarkt, Herzinsuffizienz heißt, das Herz funktioniert nicht mehr richtig, Herzrhythmusstörung bis hin zum plötzlichen Herztod gehen. Einfach aufgrund dieser vielen Defekte, die entstehen über die Abfallstoffe und die Entzündung, die im Körper sich ansammelt, muss man einfach sagen.
Also diese kardiometabolischen Erkrankungen treten häufig auf. Sie haben es gerade gesagt, Professor Reibes, das nennt man dann kardiorenal-metabolisch, ja, also sehr komplex. Ich habe es ja auch schon gesagt, so dieses gefährliche Dreieck, worüber wir sprechen müssen. Genau, ja. Sind das auch diese typischen Kombinationen, die Sie im Praxisalltag kennenlernen? Also Sie beide sind ja, tätig, sehen ganz viele Patienten und natürlich auch mit einer chronischen Nierenerkrankung.
Also bei uns in der Kardiologie ist das sehr, sehr häufig. Wir haben also gerade diese, wahrscheinlich bei Ihnen ja auch, Frau Müller-Hundert, wir haben ja eben diese, dieses vulnerable Patientengut, so multimorbide Patienten, die letzten Endes über diese Kaskade Übergewicht, Adipositas, dann kommt es zu einem Diabetes und parallel auch zum Bluthochdruck und dann praktisch als, ja, als ein weiterer Schritt, ich sag mal, auf der metabolischen Karriereleiter kommt es eben dann zu diesen ganzen Herzerkrankungen. Und es geht eben häufig auch einher mit einer, wir kennen ja die normale Herzschwäche, die kennt man ja, wenn man denkt, das Herz sei schwach, es kann nicht so richtig pumpen, es kann sich nicht so richtig zusammenziehen. Das ist eigentlich in der Kardiologie gar nicht so sehr der typische Patient mit einer Nierenschwäche, sondern Patienten, die eine Nierenschwäche haben, haben meistens eher eine, auch eine Herzschwäche, aber die zeigt sich eher über eine, man sagt dazu, Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion. Das Herz ist nicht schlapp, das Herz ist viel zu steif. Und das basiert eben viel auf dieser Kombination Hochdruck, Diabetes, meistens auch Fettstoffwechselstörungen, aber vor allen Dingen eben dieser doch deutlichen Übergewicht der Patienten. Und ja, der Klassiker davon ist eben halt ja fortgeschrittenes Alter, meistens so die älteren Damen, die eben sich nicht viel bewegen können, die dann immer mehr übergewichtig werden. Der Diabetes wird immer schlechter und summa summarum, das Herz wird dann immer schlechter.
Ja, ganz genau. Das kann ich nur unterstützen. Also es ist ja so ein Wechselspiel. Also eigentlich sorgt ja das Herz für die gute Durchblutung der Nieren. Es wird aber immer schlechter. Die Nieren werden nicht gut durchblutet. Und die Nieren schützen eigentlich ja das Herz vor Überlastung. Das gelingt den Nieren dann auch nicht mehr. Es kommt zu Wasseransammlungen. Und das Herz muss viel mehr pumpen und hat eigentlich gar keine Kraft mehr. Und das Ganze ist jetzt mal ganz einfach formuliert, ausgesprochen lebensgefährlich. Und mein Eindruck ist immer so bei meinen Patienten, dass ihnen das gar nicht so bewusst ist. Wenn ich denen sage, sie haben eine Herzinsuffizienz, ihr Herz pumpt nicht mehr richtig, sie müssen dringend zum Kardiologen, zur Kardiologin, dann wird einem ganz gelassen mit Ja geantwortet. Ich bin ja auf der anderen Seite auch Gastroenterologin. Wenn ich jemandem sage, er hat ein Kolonkarzinom, dann springt er vom Stuhl auf und sagt, um Gottes Willen, ich muss sofort behandelt werden. Und dann sage ich immer ganz ruhig, selbst wenn die Therapie um 6 Monate verzögert wird für das Kolonkarzinom, werden noch keine weiteren größeren Schädigungen entstehen. Sie müssen behandelt werden. Aber das Ganze ist nicht so tödlich wie ihr kardiometabolisches Syndrom. Dann werde ich immer völlig verständnislos angeschaut. Das ist auch ein Teil unserer Schulungen, also zu vermitteln, dass ja eigentlich die kardiovaskulären Erkrankungen, also die Erkrankungen des Gefäßsystems, des Herzens und der Niere viel, viel gefährlich sind als die meisten bösartigen Erkrankungen. Und das kommt teilweise überhaupt noch nicht in der Bevölkerung an.
Ja. Und wie schön, eigentlich, dass wir in diesem Podcast darüber aufklären können und dass Sie das auch so konkret sagen. Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, Frau Professor Reibes. Ja. Ich habe gehört, Sie wollten gerade was sagen, aber ich würde gerne dann gleich nochmal die Frage darüber stellen oder hinzufügen, weil ich das so gut finde, wie präzise die das sagen. Und ich möchte das gerne, dass unsere ZuhörerInnen das vielleicht auch besser verstehen. Welche Prozesse sind dann eigentlich auch dafür verantwortlich, dass sich dieses Dreieck, also Herz und Kreislauf und Niere, sich so negativ, in Klammern, gegenseitig beeinflussen?
Ich glaube, da können wir ja auch so ein bisschen mal, sagen wir mal, etwas komplexer in der Erklärung auch werden. Das ist tatsächlich so, wenn die Niere ist ein, der stärkste Regulator für unser gesamtes, wir sagen dazu Homöostase, also die Aufrechterhaltung des gesamten Systems, des inneren Systems, wenn wir jetzt von den Gehirnfunktionen einfach mal weggehen. Und die Niere macht es so, dass es ein sogenanntes Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, das ist aber ein Riesenwort, ganz schrecklich auszusprechen, wir sagen dazu RAS-System. Und dieses RAS-System ist faktisch ein hormonelles System, was ganz stark den Blutdruck, den Wasserhaushalt und die Blutsalze reguliert. Und wenn es dort nicht ganz funktioniert, dort kommt es zu Dysregulation in innerhalb, das hatten wir schon besprochen, sowohl der Volumenhaushalt als auch die Elektrolyte. Elektrolyte kennen wir ja viel, Blutsalze. Jeder weiß aus der Apotheke, aus der bei Rossmann, und können wir natürlich Magnesium, Kalium, Natrium, was weiß ich, können wir alles kaufen. Das macht eine gut funktionierende Niere alles von sich alleine. Die scheidet aus, was zu viel ist, hält zurück, was zu wenig ist. Und wir hatten das vorhin so thematisiert, aber wir werden es immer wieder auch sagen, die Niere ist ein ganz wesentlicher Regulator für die Entzündungsprozesse im Körper. Und man denkt immer, Entzündung, das ist, wenn ich mir einen Finger geschnitten habe und da wird es rot drumherum. Es geht hier um die Mikroentzündung und noch so ein schönes Wort, um den sogenannten oxidativen Stress. Das heißt also, es werden freie Sauerstoffradikale, vielleicht hat man das auch schon mal gehört, die führen dazu, dass die Haut in den kleinen Gefäßen, in den Kapillaren, allmählich sich entzündet. Und wir haben ja große Blutgefäße, die die Organe versorgen. Die können durch Atherosklerose, durch Gefäßverkalkung verändert werden. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das ist wie die Autobahn, die Bundesstraßen und die Dorfstraßen. Das Entscheidende, um jetzt von A nach B zu kommen, sind die Millionen Dorfstraßen, die Kapillaren, die wir haben. Und diese Kapillaren werden bei einer Nierenfunktionsstörung, werden die umgewandelt und fibrosieren, vernarben. Das heißt also, alle Organe werden nicht so gut durchblutet. Und dadurch wächst die Atherosklerose auch. Und vielleicht gebe ich die Frage weiter an die Diabetologin, was jetzt mit Insulinresistenz und Zuckersteigerung, was da vielleicht auch noch ein wesentlicher Punkt ist in dem Zusammenspiel.
Ja, vielen Dank. Ja, ganz gerne. Also ich erkläre in meinen Schulungen auch die Gefäßveränderungen, die letztendlich auch zu den Folgeerkrankungen führen, immer damit, dass man zum einen ja durch auch dieses kardiometabolische Syndrom einen hohen Blutdruck bekommt. Es kommt ja zu Wasserrücklagerung, bei der Gewichtszunahme entsteht höher Blutdruck. Da sage ich immer ganz gerne, dass man sich vorstellen muss, dass immer so ein kleiner Hammer im Gefäßsystem auf die Innenhaut der Blutgefäße einschlägt. Die wir reißen leicht ein und vernarben wieder. Dann kommt es zu narbigen Veränderungen. Dann stelle ich mir vor, ich habe zusätzlich noch einen erhöhten Cholesterinspiegel, was ja leider sehr, sehr häufig auch bei meinen Diabetikern vorkommt, häufig auch genetisch ist. Viele denken, sie kriegen das irgendwie geregelt dadurch, dass sie weniger tierische Fette essen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, den Cholesterinspiegel ein wenig zu senken, aber häufig ist eben das Problem angeboren. Da habe ich dann also, muss ich mir vorstellen, dass das Cholesterin quasi an diesen kleinen Narben, die da entstanden sind, im Blutgefäßsystem quasi hängen bleiben. Und dann sage ich immer ganz gerne, stellen Sie sich mal so eine Ölflasche vor, die nicht ausreichend am Verschluss gereinigt wurde. Wir alle kennen, das ist ja eklig, das verklebt. Und genauso verkleben diese Gefäße auch. Und dann haben meine Patienten ja häufig auch noch erhöhte Blutzuckerwerte. Und wenn da der Blutzucker schlecht eingestellt ist, muss man sich vorstellen, dass das Blut nicht wie Wasser, sondern wie Honig durch die kleinen Gefäße fließt. Und dann quasi dieser Honig nochmal zusätzlich kleben bleibt. Ich habe also kleine Einrisse, Narben, ich habe Fettverklebungen und ich habe zusätzlich nochmal kleine Zuckerverklebungen. Und das alles führt dazu, dass sich die Blutgefäße verschließen. Und es kann dann entsprechend zu Folgeerkrankungen kommen, je nachdem, welches Organ von diesem entsprechenden Blutgefäß versorgt wird. Das kann am Herzen sein und es kommt zu koronaren Herzerkrankungen. Es kann an der Niere selber sein, die dann ihren Geist irgendwann aufgibt. Es kann aber auch zum Schlaganfall führen oder zu anderen kardiovaskulären Erkrankungen. Dann kriegen immer alle ganz, ganz viel Angst. Aber man hat ja ganz gute Möglichkeiten, all diese Risikofaktoren, so nennen wir das ja gerne, auch gut zu reduzieren durch zum Beispiel Lebensstilveränderungen, aber auch durch medikamentöse Therapien.
Also das heißt Herzschwäche und Schlaganfall, Sie haben es konkret angesprochen. Kann man dann genau sagen oder ja, dass Menschen mit einer fortgeschrittenen chronischen Nierenerkrankung besonders oder mehr gefährdet sind, das Risiko Steigt wahrscheinlich.
Das steigt ganz, ganz immens. Und man muss auch wirklich zusehen, dass man schon frühzeitig solche Schädigungen oder Einbrüche in der Gesundheit erkennt. Also wir wissen inzwischen sehr, sehr genau, dass zum Beispiel eine Verzögerung einer Therapie in der Diabetologie bezüglich der Verbesserung der Stoffwechsellage von 6 Monaten, eine Verzögerung von 6 Monaten, 5 Jahre später zu einem 20% erhöhten kardiovaskulären Risiko führt. Das heißt, wir haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, wenn wir auch nur ein halbes Jahr nicht hinschauen.
Ich finde es ganz besonders wichtig, was Sie gesagt haben, dass wir frühzeitig wirklich nicht die Patienten, die können das ja vielleicht gar nicht entscheiden, vielleicht wissen sie, aber die können ja die Doktors nicht darauf hinführen. Aber wir müssen als Ärzte, müssen wir da wirklich eine Wachsamkeit haben und auch eine Konsequenz in der Diagnostik und dann, weil Sie so schön sagen, wir haben ja Mittel zur Verfügung, was wir anbieten können. Es ist bei weitem eben nicht so wie bei anderen Erkrankungen, aber es ist eben dieses Dreieck, ist wirklich das tödliche Dreieck, wenn wir es nicht behandeln. Und nochmal aus der Sicht sozusagen eines Kardiologen gesprochen, nicht? Wenn wir also wirklich, wenn wir eine Nierenschwäche haben, das ist für uns so Red Flags, wir sagen ja immer in schlau, nicht? Red Flag, das heißt also so sozusagen ein Alarm zu sagen, wenn eine Nierenfunktion schon schlecht ist, können wir darauf warten, dass daraus dann eine Herzschwäche entsteht. Und nicht nur eine Herzschwäche, sondern tatsächlich ist es so, wenn wir die Kombination aus einer Herzschwäche und einer Nierenschwäche haben, dann haben wir eine Sterblichkeit, die liegt in 5 Jahren bei 50%. Und das, was Sie vorhin so schön sagten, wir als Kardiologen haben gar nicht so sehr Angst vor einer Krebserkrankung, weil die Krebser gibt es gute Therapien und die sind doch relativ langlebig. Wir haben mittlerweile auch gute Präparate gegen die Herzschwäche, aber gegen diese klassische Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung, die also häufig in dieser diabetisch-renalen Situation ist, gibt es wenig. Wenig, es gibt, gar keine Frage, aber es ist nicht so vom ganz durchschlagenden Erfolg, wie man es jetzt hat bei einer Herzschwäche, zum Beispiel mit einer eingeschränkten Pumpleistung nach Herzinfarkt oder so. Aber Niereninsuffizienz ist ein unabhängiger Risikofaktor auch für einen plötzlichen Herztod, für eine erhöhte Sterblichkeit, wenn man einen Infarkt hatte. Da gibt es sehr, sehr gute Daten. Man will hier keinem Angst machen. Es geht nur darum zu sagen, wenn wir Niere denken, müssen wir Herz denken. Und wenn wir Herz denken, müssen wir Niere denken. Das heißt also, das ist ein interdisziplinärer Ansatz in der Diagnostik und in der Therapie.
Ja, ganz genau. Also das kann ich nur unterstützen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Patienten früh zu uns kommen. Und wir haben ja diese Möglichkeit, dass alle 3 Jahre ab dem 35. Lebensjahr die Gesundheitschecks durchgeführt werden. Das läuft schleppend. Es gibt aber tatsächlich auch einen Gesundheitscheck für Menschen bis zum 35. Lebensjahr. Und da muss ich sagen, es ist auch sehr enttäuschend, diese Möglichkeit wird nur von 20% der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen. Das müsste also viel, viel häufiger sein. Was bei uns in der Region sehr gut läuft, ist die frühzeitige Überweisung der Hausärzte quasi in unsere diabetologische Schwerpunktpraxis zu schulen. Ja. Und das, muss ich sagen, ist das A und O. Die Menschen müssen geschult werden. Wie Sie schon sagen, wir dürfen ihnen keine Angst machen. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach nur darum, klar zu informieren, was ist Prävention. Und das geht bei uns sogar so weit, dass die Patienten aus der Schulung kommen und sagen, wissen Sie, ich habe da gehört, es gibt ein neues Medikament, das bringt Urin quasi oder bringt Zucker zusammen mit dem Urin aus der Niere heraus. Und das soll so wahnsinnig gut fürs Herz und für die Nieren sein. Könnte ich das vielleicht bekommen? Und dann denke ich, mein Gott, ja sicher.
Das ist ja super.
Ja? Also es ist wirklich, da greift dann so ein Rad ins andere und das macht also mir unglaublichen Spaß.
Ja.
Und das kann ich auch als Arzt ganz gut verkraften, dass ich den Patienten vielleicht erst zum zweiten Mal gesehen habe und er mir dann aber quasi aufgrund der Informationen, die er in der Schulung erhalten hat, auch Denkanstöße gibt. Denn wir können uns ja auch nicht immer an alles erinnern. Genau.
Ja, ja. Also jetzt das ist super, dieses Interdisziplinäre, das ist extrem wichtig.
Und es macht auch richtig Spaß,
Ja.
Genau. Und deswegen sind Sie ja auch beide hier, weil wir das genauso ja. auch widerspiegeln möchten. Sie haben konkrete Zahlen gesagt und Fakten, das finde ich richtig gut. Ich glaube, so konkret hört man das, glaube ich, selten. Und ja, wie Sie das sagten, Frau Müller-Hunold, mit den ganzen Vorsorgechecks, vielleicht weiß das auch nicht jeder, ne? Ja. Also ich denke, auch ja. da tun wir hier einen ganz wichtigen Job, um auch darüber zu sprechen. Und da wir schon so konkret geworden sind, würde ich gerne auch über ja, Maßnahmen sprechen wollen. Wir haben, fangen wir mal vorne an, vorhin über den Cholesterinspiegel gesprochen. Mhm. Und wie könnte denn so eine konsequente Lipidtherapie, ich glaube, so heißt das, auch helfen? Und warum ist das auch so entscheidend, gerade bei so einer chronischen Erkrankung?
Soll ich nochmal, oder?
Ich weiß jetzt nicht genau.
Sag mal, aus lipidologischer Sicht ist es ja hochinteressant, weil wir haben natürlich, was Sie, Frau Müller-Hunert, finde ich super, nochmal, ich möchte es nochmal betonen, das LDL-Cholesterin, wonach wir ja immer gucken in der Lipidologie, ist ja etwas, was wirklich über 90% genetisch bedingt ist. Das heißt also auch bei uns, wenn wir die Damen haben, wo wir sagen, sie haben erhöhten Cholesterinspiegel, werden erstmal die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, ich bin noch Vegetarier. Das hat mit der Ernährung faktisch gar nichts zu tun, wenn man nicht dreimal in der Woche ein Eisbein isst, wo man eventuell die letzten 10% Cholesterinsteigerung sozusagen dann noch sich auferlegt. Es geht nichts über eine vernünftige Ernährung, das ist gar keine Frage, aber isoliert für das LDL-Cholesterin hat die Ernährung faktisch überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Und wir müssen jetzt relativ klar, und da gibt es auch gute Leitlinien und es gibt auch gewisse Scores, die der Doktor wissen muss, nicht der Patient, wohin müssen wir das LDL-Cholesterin bringen? Und gerade, es gibt so eine, das ist wieder so fachchinesisch, uremische Dyslipidämie, also um mal es zu übersetzen, wenn man eine Nierenfunktionsstörung hat, werden die Cholesterinpartikel in ihrer Funktionalität verändert. Sie steigen sowohl von der Anzahl her, als auch, dass sie ganz besonders aggressiv sind. Verschiedene Arten des LDL-Cholesterins werden viel aggressiver, sind viel dichter, treten viel mehr in das, was Sie so schön gesagt haben, mit dem Hämmerchen auf dieses Endothel, treten viel leichter darin rein. Und wir haben ja immer gesagt, es gibt auch dieses schützende HDL, hat jetzt für Risikoeinschätzung den Stellenwert etwas verloren. Wir nehmen es vielleicht noch ein bisschen sozusagen als Sekundärparameter. Auch die Funktionalität des eigentlich schützenden HDLs, die also faktisch die schädlichen Partikel wieder zur Leber bringt, auch die Funktion dieser Partikel sind eingeschränkt, sodass wir also jetzt ganz genau, und da gibt es wirklich gute, klare Empfehlungen, wir müssen faktisch bei allen Patienten, die einen Diabetes haben und die natürlich bei uns Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, da gibt es Risikokategorien. Und fast alle landen in einem der sozusagen mindestens hohem Risiko oder sogar sehr hohem Risiko. Das können wir berechnen, dann können wir den Patienten genau empfehlen, wohin das LDL gesenkt werden muss. Und das erreicht man faktisch ausschließlich durch Medikamente. Das erreicht man faktisch nie durch Lebensstilumstellung, der die absolute Basis für Gesunderhaltung ist. Aber für Fokus Lipidtherapie reicht das nicht aus.
Mhm. Ja, ganz genau. Das kann ich wirklich auch nur unterstützen. Und man muss einfach sagen, meine Patienten, die ja häufig nicht nur Diabetes haben, sondern wenigstens einen zusätzlichen Risikofaktor, den sage ich auch immer, sie sind kardiovaskulär so gefährdet wie jemand, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Das ist dann doch was teilweise dann auch einen gewissen Eindruck macht. Und diese Menschen denken dann natürlich auch, sie möchten doch was für ihre Gesundheit tun und das bringt zum Nachdenken.
Super Argument, ja, genau.
Ja, also Sie merken schon, ich versuche immer so ein bisschen in Bildern zu sprechen, weil manche Menschen ja auch
super, super gut.
Sich sehr schnell durch uns bevormundet fühlen oder es kommen da so Argumente wie, ja, daran verdienen sie ja wahrscheinlich Geld, wenn sie mir möglichst Medikamente verordnen und ich sage, nee, für mich ist es eigentlich eher günstiger, wenn ich ihn weniger verordne, dann bekomme ich auch keine Medikamentenregresse. Also wie gesagt, es hilft uns nicht, aber es hilft eben den Patienten und ich zeige auch diese Scores immer ganz gerne, damit auch man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo man sich selber wiederfindet.
Mhm. Genau, dieses Miteinander, nicht? Genau. Das, wenn man die Zeit dafür, man muss sich die Zeit halt nehmen. Das ist eben in der Praxis manchmal relativ schwierig, aber wenn es so Unklarheiten auch sind und wenn die Menschen das nicht verstehen, warum, dann ist es ja nicht, dass sie sagen, ich lehne das jetzt prinzipiell ab, aber sie haben eben noch nicht die ausreichende Information. Und da können wir ja eben mit den Daten, die vorliegen, mit der wissenschaftlichen Beweislage, es hat gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwelches Geld verdienen würden. Sehr guter Spruch. Uns würde es besser gehen, wenn wir nicht so viel nachordnen müssten.
Nein, und ich denke, also das, was wir natürlich auch immer versuchen zu veranlassen, ist eine gewisse Lebensstilintervention in Form von Sport, gerade mit gewissen Medikamenten. Also ich favorisiere ja auch sehr diese Wochenspritzen, die es im Moment gibt, also die GLP-1-Analoga, die auch zum großen Teil einen kardiovaskulären Zusatznutzen haben, sprich auch Herz und Niere schützen. Nur bei diesen Medikamenten ist es eben ja ganz, ganz wichtig, dass man sich auch unglaublich viel bewegt, sonst hat man eine ungesunde Gewichtsabnahme, sonst führt das dazu, dass man nicht nur Fett, sondern Muskulatur abbaut. Also bei jeder Gewichtsabnahme nimmt man natürlich auch Muskeln ab, ist ja ganz klar, der Körper muss ja auch nicht mehr so viel tragen. Man darf aber eben nicht zu viel Muskeln abbauen und das kann man nur dadurch verhindern, dass man sich sehr, sehr viel bewegt, viel Sport macht und sich natürlich auch proteinreich ernährt.
So ist es.
Genau.
Kraftsport, also Bewegung auch richtig, und Ernährung, ganz, ganz wichtig. Kraftsport, wie Sie sagen, ne, hilft natürlich alles für die Gewichtsreduktion. Sie haben vorhin schon auch gesagt, ja, welche Typen von Menschen dann besonders gefährdet sind. Wir sind schon fast so konkret geworden. Welche medikamentösen Ansätze haben sich denn auch in Ihrer Praxis als besonders wirksam erwiesen, um dieses gefährliche Dreieck, ja, um die Gefahr zu minimieren?
Also es ist hier so, dass als ich anfing, Diabetologie zu machen, ja, das mehr oder weniger eine Strafe war. Wir hatten ja nur Metformin zur Verfügung und Insulin.
Ja,
und Insulin, irgendwie, es war irgendwie alles nicht zielführend. Man hat den Menschen dann auch gesagt, sie möchten doch bitte versuchen, ihr Gewicht zu reduzieren. Und dazu muss man auch einfach mal sagen, wenn jemand adipös ist, handelt es sich dabei häufig um eine Erkrankung und nicht um ein böswilliges zu viel Essen aus Langeweile oder wie auch immer. Diese Menschen, die adipös sind, haben ein sogenanntes Food Noise. Das heißt, sie stehen ständig unter Druck, Hunger zu haben und diesen Hunger auch stillen zu wollen. Und da haben wir natürlich jetzt wunderbare Medikamente an die Hand bekommen, diese sogenannten GLP-1-Analoga, die es jetzt zum Teil auch schon in Tablettenform gibt. Die führen dazu, dass der Hunger gestillt wird, dass die Menschen an Gewicht abnehmen, aber dass auch körpereigenes Insulin freigesetzt wird und wir eigentlich die Möglichkeit haben, möglichst spät mit der Insulintherapie zu beginnen, die ja eigentlich nur ein Hilfsmittel ist, denn wir behandeln zu 90% Typ-2-Diabetiker, die erst sehr, sehr, sehr spät insulindefizient werden, also erst sehr, sehr spät eigentlich Insulin brauchen. Das heißt, das Erste, was, wenn jemand Typ-2-Diabetes hat und massiv übergewichtig ist, ist sicherlich das Erste, was man geben sollte, einen GLP-1-Analogon mit der anderen Substanzgruppe, den SGLT-2-Hämmern, eben diesen Medikamenten, die dazu führen, dass Zucker im Urin ausgeschieden wird. Sie führen nicht nur zur Verbesserung der Stoffwechsellage im diabetologischen Bereich, sondern sie senken auch noch den Blutdruck, sind sogenannt inflammatorisch oder antiinflammatorisch wirksam. Also sie nehmen die Entzündung, von der Frau Professor Reibes vorhin auch sprach, aus dem Körper heraus. Und sie führen zu einer Gewichtsabnahme. Sie merken schon, ich bin ganz euphorisch. Das können so die jungen Diabetologen heutzutage irgendwie gar nicht mehr verstehen, wenn man mal so in alten Zeiten Diabetologie gemacht hat und irgendwie immer so seine Grenzen gefunden hat. Gibt es jetzt eigentlich keine Grenzen mehr? Wir können tatsächlich, wenn unsere Patienten bereit sind mitzumachen, heißt also, sich dann auch entsprechend an die Ernährungsvorgaben zu halten, die wir unterstützen mit den Medikamenten, können für die also unglaublich viel bewirken, gemeinsam im Team, Patient und Arzt.
Ja. Ja, so kann man auch gleichzeitig wunderbar verstehen, wie es im Körper funktioniert und auch, wo Sie herkommen beruflich. Das ist natürlich super, auch jetzt mal von Ihnen so die Entwicklung zu hören. Professor Reibe, Sie wollten auch was sagen.
Ja, wenn ich noch, das sind so die neuen Präparate, wo wir also wirklich mit großen Augen drauf schauen und wirklich begeistert sind. Wenn ich nur noch mal an der Stelle auf wirklich alte Präparate hinweisen darf, die es jetzt schon fast 40, 50 Jahre gibt, diese sogenannten RAS-Inhibitoren. Ja. Wenn wir jetzt darum, wir reden reden ja auch jetzt über die Niere an sich. Und es gibt eine super Beweislage, dass diese RAS-Inhibitoren, wir haben vorhin dieses RAS-System, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, und das ist überaktiviert. Das heißt also, durch die Nierendysfunktion ist diese gesamte Regulation eines ganz zentralen Hormonsystems gestört. Und die Rezeptoren dafür sind überaktiviert. Das heißt also, sie sind ganz hungrig auf etwas. Und dazu gibt es die RAS-Inhibitoren. Das sind die riesengroße Gruppe der RAS-Inhibitoren. Und die sind schon in den 80er Jahren gezeigt worden. Unter RAS-Inhibitoren wird zwar dieses System auch blockiert, aber das führt dazu, dass der Abfall der Nierenfunktion, das heißt die Einschränkung, jedes Jahr etwas nachlässt. Das heißt also zu Deutsch, dass die Niere länger erhalten bleibt. Die RAS-Inhibitoren verlangsamen faktisch das Fortschreiten der Nierenerkrankung. Es ist eigentlich die Basis für alle anderen Medikamente on top, wenn man eine Nierenschwäche hat, die egal welcher Natur, wir reden ja heute über diabetologische oder hypertensive Erkrankungen, aber dafür ist die Basis. Und jetzt, wenn ich jetzt nach hinten geguckt habe, darf ich auch vielleicht auch nochmal nach vorne gucken, weil wir haben ja jetzt auch diese, wir sagen dazu nicht steroidale Mineralokortikoid-Antagonisten. Viele der Patienten kennen vielleicht Spironolakton, das nehmen sie vielleicht als Blutdruck- oder als Herzschwächemittel. Und da gibt es jetzt eben auch eine neue Generation, die noch weniger Nebenwirkungen hat und noch effektiver ist und die sehr wahrscheinlich, wir hoffen es vielleicht so, es ist ja schon zugelassen für eine Nierenschwäche aufgrund eines Diabetes. Und wir hoffen auch, dass es dann zugelassen wird, jetzt vielleicht sogar im nächsten Jahr schon, dass wir es verschreiben können, bei dieser Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung. Das heißt, was also häufig mit Hochdruck und Diabetes und Nierenschwäche und so weiter einhergeht. Also da sind wir auch sehr gespannt. Da gibt es ja Daten für über 13.000 Patienten, die gezeigt haben, dass also wirklich um mehr als 20% wird das Fortschreiten der Nierenschwäche aufgehalten. Und das ist in der Medizin mehr als 20% ist schon eine veritable Nummer, muss man sagen.
Ja, also sehr spannende Einblicke. Und wir haben über medikamentöse Ansätze gesprochen und auch schon über Lebensstilanpassungen, wie Sie das so umschrieben haben. Wenn es darum geht, das aber auch im Auge zu behalten, welche regelmäßigen Untersuchungen, andere sagen Screenings, muss man dann eigentlich machen von Patientenseite aus, aber auch aus der Sicht der HausärztInnen, die haben wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil, wie Sie sagen, das sind natürlich auch wichtige Schnittstellen, um entweder schnell weiterzuleiten, aber auch, ich sage jetzt mal, fortwährend das auch im Blick zu behalten. Also zwei große Fragen, ich gebe es zu, zwei große Fragen. Also welche Screenings müssen also stattfinden regelmäßig und welche Rolle würden Sie auch den HausärztInnen noch zuschreiben?
Also wir haben ja vorhin schon über die Gesundheitsuntersuchungen gesprochen und die werden ja auch von den Hausärzten immer sehr gut und sehr gründlich durchgeführt, wenn sich die Patienten vorstellen. Also da würde ich mich auch sehr freuen, wenn vielleicht die Krankenkassen nochmal das in ihre Recall-Systeme so ein bisschen einschließen würden. Also ich weiß, dass zur Darmkrebsprävention tatsächlich den Patienten Benachrichtigungen geschickt werden. Hier wäre es vielleicht auch nochmal schön, wenn so eine kleine Information kommt, deine Gesundheitsuntersuchung steht wieder an. Und wenn es dann so sein sollte, dass eine Erkrankung tatsächlich diagnostiziert wurde, also sprich eine koronare Herzerkrankung oder vielleicht auch ein Diabetes, haben wir ja diese Disease Management Programme, die vorsehen, dass man sich alle 3 bis 6 Monate mit dem Patienten sieht und entsprechend abhängig von den Beschwerden, abhängig vom Grad der Erkrankung, die Check-ups macht. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt so eine Leitlinie, die sagt, naja Gott, jeder Diabetiker soll möglichst einmal im Jahr kardiologisch vorgestellt werden. Das ist was, das können die Kardiologen im Moment in unserem Gesundheitssystem, da müssen Sie mich vielleicht auch korrigieren, Frau Professor Reibes, aber ich glaube, das können Sie nicht leisten. Es ist nicht so, dass man jetzt jeden Patienten da hinschicken kann, sondern da muss so ein bisschen einfach Vorarbeit unsererseits geleistet werden. Ich bemühe mich zumindest, eine Anamnese zu machen. Ich versuche einmal im Jahr bei jedem Patienten ein EKG zu schreiben. Man muss natürlich dann auch gucken, wie sieht es in der Familie aus? Sind da viele Patienten mit koronarer Herzerkrankung? Da muss man ein bisschen häufiger versuchen, beim Kardiologen vorzustellen. Bevor man diese ganze Untersuchung macht, denke ich, ist es viel, viel wichtiger, eben die Risikofaktoren möglichst zu minimieren, wie Frau Professor Reibis es schon gesagt hat. Das heißt, Nierenwerte kontrollieren, frühzeitig intervenieren. Schauen, ist Eiweiß im Urin, denn wenn die Nieren geschädigt sind, dann ist ein frühes Zeichen eine Eiweißausscheidung, eine sogenannte Mikroalbuminurie, die auch darauf hindeutet, wie gesagt, dass zum einen eine Nieren, aber auch eine Herzschädigung vorliegen kann. Ich will wissen, wie ist das LDL-Cholesterin des Patienten? Und das sind relativ einfache Untersuchungen, die man ruhig alle 1 bis 2 Jahre durchführen kann, wo man schon recht gut und zielführend dann auch weiter gut therapieren kann. Und wie gesagt, ich halte auch die Patientenschulungen für unglaublich wichtig. Die gibt es ja nun leider nur in der Diabetologie oder hauptsächlich in der Diabetologie. Das wäre sicherlich auch noch mal eine schöne Sache, sowas in der Kardiologie zu etablieren. Ich weiß nicht, da müssen Sie was zu sagen, Frau Professor Reibis.
Ja. Ich glaube, also wir sind ja bei den Hausärzten gewesen und das gibt eine große Analyse der Versorgungsqualität in den hausärztlichen Praxen, wo also fast eine, Sie kennen die ja auch, wo also über 500.000 Patienten eingeschlossen wurden bei 1800 hausärztlichen Kollegen und bei klassischen Risikopatienten, also Diabetes, Hochdruck oder eine manifeste Herzerkrankung. Bei wie vielen Patienten wurde überhaupt geschaut, ob eine Nierenfunktionsstörung vorliegt? Und zwar nur mit der, letzten Endes mit der Wasserausscheidungsfunktion, also diese GFR. Das wurde bei knapp der, gerade mal bei der Hälfte, wurde überhaupt bei den Hausärzten geschaut. Wir haben immer so den Eindruck, es gehört doch eigentlich zur Routine mit dazu. Aber da haben wir offensichtlich eine gefühlte Positivselektion. Das ist bei weitem nicht bei allen Hausärzten, wird das regelmäßig gemacht. Geschweige denn, was Sie als Diabetologin, das ist für Sie eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man sagt, wir machen den Mikraltest oder sogar den UACR, nicht? Was also, wo man faktisch etwas spezifischere Untersuchungen faktisch im Urin nochmal macht. Bei 1% von Leuten, die also wirklich eine Hochrisikopopulation darstellen.
Aber ich muss die Hausärzte so ein bisschen in Schutz nehmen, weil vorgesehen für diese Gesundheitsuntersuchung ist ja tatsächlich nur ein Glukosewert und der Gesamtcholesterinwert. Und wir vom Verband der Diabetologen haben da schon also mehrere Eingaben im Bundestag gestartet und versuchen dagegen zu arbeiten, weil eigentlich, wenn nur zwei Parameter bestimmt werden, dann wäre sinnvoll das LDL-Cholesterin und der HbA1c und wenigstens das Kreatinin. Aber natürlich ist das, was Sie sagen, der UACR natürlich das viel, 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 viel Wichtigere. Da muss man auch so ein bisschen vielleicht mal die Krankenkassen in die Pflicht nehmen, dass sie mal überdenken, ist das denn überhaupt sinnvoll, was sie uns da vorschreiben zu untersuchen oder den Hausärzten vorschreiben? Denn die Hausärzte haben ja bedauerlicherweise auch ein Laborbudget und wenn sie das überschreiten, dann übernehmen sie die Kosten für die Kontrollen ihrer Patienten und dass sie das nicht wollen, kann ich auch verstehen. Und das wird also mit ein Grund für diese schlechte Statistik sein. Mhm. Ja, ja.
Wird wahrscheinlich auch so sein. Aber ich sag mal, wir wissen ungefähr die Hälfte bekommen wir über die EGFR raus und das andere bekommen wir letzten Endes über die Albuminurie raus. Wenn ich bedenke, was also in Deutschland, also wir wollen jetzt nicht gesundheitspolitisch werden, aber ich sag mal, was wir für Therapien freisetzen, was kostet letzten Endes auch nur eine GLP-1-Spritze in Monatstherapie versus wir machen bei den Patienten ein dezidiertes Screening und zwar bei allen Risikopatienten. Ja, deshalb, genau wie Sie sagen, wir müssen auf einer anderen Ebene angreifen. Was jetzt für unsere Patienten interessant ist, ist, dass sie eben selber auch wachsam bleiben, zu sagen, wir haben richtig coole Patienten, die wissen den LDL-Wert wirklich, die wissen, okay, jetzt kommen sie zum Höllenhund, dem Kardiologen, der fragt immer nach und die wissen sofort, okay, mein LDL ist 1,2. Mhm. Und dann strahlen wir uns gegenseitig an und super. Nicht? So müsste es ja eigentlich auch mit den prognoserelevanten Parametern, die genauso, also die Filtrationsleistung der Niere, Ausscheidungsfunktion, ist genauso prognoserelevant, genauso. Ja, aber um nochmal auf die Frage, ob wir Kardiologen das leisten können. Nein, können wir natürlich nicht. Wir freuen uns über, sag mal, wenn es mal ein unkomplizierter Patient ist, der nur einen Diabetes hat, da freuen wir uns mal, dass wir sagen, das geht ja jetzt mal hoffentlich unkompliziert. Mhm. Aber das ist gar nicht leistbar. Also ein kardiologischer Kontakt ist, was weiß ich, 12 bis 15 Minuten. Und wenn wir jetzt alle Diabetespatienten hier, das, aber Sie haben völlig recht, Risikokonstellation erkennen und kein Kardiologe und, wird dann sagen, ach nee, mache ich jetzt
am Herzen nicht. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein Nischenthema, die Frauen besonders zu untersuchen. Denn Herzerkrankungen, habe ich gelernt, sind bei Männern häufiger. Bei Frauen vielleicht nicht ganz so häufig, aber wenn Frauen herzkrank sind, sind sie viel, viel kränker meistens als die Männer. Ja. Und das wird in unserem System immer noch so ein bisschen unterbewertet. Ja. Also eine Frau schicke ich eher mal zum Kardiologen.
Ja, ist auch wirklich so. Ist auch, und die filtern wir auch viel mehr raus, weil sie viel mehr diese Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion haben. Und auch da müssen wir ganz besonders gucken. Ja. Wenn eine Niereninsuffizienz da ist, werden eben wir wissen, Männer werden zu 23% korrekt behandelt, Frauen zu 14%. Das ist also ein, man will gar nicht rumgendern, um Gottes Willen. Es geht darum, dass wir eben wirklich eine hochvulnerable 50% der Menschheit ist deutlich vulnerabler als die andere bezüglich Niere, Diabetes, Herz. Ja, vielleicht weniger bezüglich Atherosklerose, das ist klar. Mhm. Da müssen wir dann eben in andere Richtung gucken. Aber hier absolut, gebe ich Ihnen völlig recht.
Es macht total Spaß, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, wir haben schon so viel gelernt und erfahren dürfen in den letzten Ausführungen. Aber das heißt oder bestätigt ja nochmal, dass wir Sie genau richtig eingeladen haben und dass das genau das richtige Thema ist. Also ganz klar, wir haben über Lebensstil gesprochen, über medikamentöse Ansätze, über die Rolle der entsprechenden Professionen und medizinischen Fachrichtungen von den Tests, von den Vorgängen, was im Körper passiert. Und ich würde gerne von Ihnen zum Schluss wissen, was Sie vielleicht auch Betroffene mit auf den Weg geben, die vielleicht erst vor kurzem von ihrer chronischen Nierenerkrankung erfahren haben.
Ja, vielleicht, also bei mir sind es ja in der Regel Patienten mit Nierenerkrankung und Diabetes, das kann ich nur immer wieder betonen, als alles in die Schulung schicke, damit sie über ihre Erkrankung gut informiert sind und genau das, was Frau Professor Reibes auch sagte, quasi auch die Untersuchungen, die erforderlich sind, einfordern können. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Geschichte, dass sie zum Hausarzt gehen und sagen, so, bei mir ist einfach die Cholesterinkontrolle mal wieder dran. Oder bei mir müssen die Nierenwerte einmal wieder kontrolliert werden. Dann möchte ich mit auf den Weg geben, dass sie auf jeden Fall erstmal ihrer Erkrankung positiv gegenüberstehen. Das heißt, wenn man sich in ärztliche Behandlung begibt, die entsprechenden Medikamente bekommt, dann ist das durchaus nicht so, dass sowas dann sofort unmittelbar tödlich endet, so wie man vielleicht zu Beginn des Gesprächs befürchten könnte. Und was ich auch immer wieder doch sehr favorisiere, ist, dass die Patienten parallel eben zu der medikamentösen Therapie auch wirklich ihren Lebensstil positiv beeinflussen. Dazu gehört tatsächlich Bewegung oder Sport. Empfehlung ist 150 Minuten moderate Bewegung quasi in einer Woche oder eben auch 75 Minuten richtig Sport, dass man ins Schwitzen kommt. Wenn jemand noch keinen Sport bisher getrieben hat und die Auswahl hat, dann ist Kraftsport das, wenn man älter wird, was eigentlich eher zur Gewichtsreduktion und zur Verbesserung des Stoffwechsels führt. Wenn aber jemand schon immer joggen war, dann soll er auch weiter joggen, dann ist das sicherlich was gut für ihn ist.
Genau, das ist ja, also letzten Endes haben Sie das genau zusammengefasst, was ich auch sagen würde. Also mir ist es wichtig zu sagen, wir haben etwas in der Hand. Wir müssen, also keiner freut sich über eine Diagnosestellung, aber das ist etwas, was in weiten Teilen, wir können die Prognose, indem wir faktisch miteinander arbeiten, können wir die Prognose positiv beeinflussen. Wir müssen also nicht ins offene Messer rennen. Wir müssen auch nicht Lebenszeit oder Lebensqualität wirklich verlieren. Es ist wichtig, dass die Patienten sich selber darüber informieren, dass sie auch faktisch so, wie sie sich, wir haben ja unendliche Auflistungen von Blutdruckwerten pro Tag 3 oder 4 Mal den Blutdruck gemessen. Aber die Patienten wissen eben häufig nicht, wie ist der Cholesterinspiegel, wie ist der Zuckerspiegel oder wie ist die Nierenfunktion. Der Blutdruck muss konsequent unter 130, 80. Ja. Auf jeden Fall muss der eingestellt sein. Aber wir müssen eben doch auch in die anderen Ecken schauen und das faktisch wie so ein Umbrella. Wir haben mehrere, also ein Kaleidoskop aus Punkten, die die Patienten mit bewachen müssen, die aber durchaus auch überschaubar sind. Und sie werden aber dann meistens nicht drumherum kommen. Ich gebe Ihnen völlig recht, Lifestyle, absolute Basis. Rauchverzicht, Sport, Gewicht versuchen, so zumindest zu halten. Jetzt in der Adventszeit mindestens zu halten. Aber das ist häufig, also wenn ich jetzt so die 70-jährigen übergewichtigen Damen sehe, es ist schwer Richtung Sport das durchzusetzen. Was mir wichtig wäre, ist, dass die Patienten die Medikamente, die wir ihnen mit Sinn und Verstand verschreiben, dass sie die nicht ablehnen und kein sozusagen so einen negativen Aspekt den Patienten gegenüber aufbauen, sondern dass wir, indem wir häufig ja auch Kombinationstherapien richtig machen, gerne auch mit 3, 4 Präparaten, dass das nicht die Feinde sind, sondern dass das die Freunde sind. Jedes Schlüsselchen findet sein Schloss und hilft letzten Endes den Organen und jetzt heute insbesondere auch der Niere, schön lange gut durchblutet zu sein und effektiv arbeiten zu können. Und das erfordert eben auch unsererseits Geduld, Aufklärung, das entsprechende Patientenvokabular. Ja, oder solche Podcasts wie jetzt.
Genau. Das wollte ich gerade sagen. Oder man hört in diese Folge rein und in diesen Podcast. Und das waren ganz tolle Messages, die Sie gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben haben. Ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Und ich fand auch sehr gut, wie eindringlich Sie darüber gesprochen haben, dass es hier auch um dieses gefährliche Dreieck geht. Von daher sage ich ganz herzlichen Dank, Professor Reibes und Frau Müller-Hunold, für Ihre Zeit, Ihre Expertise, Ihr Wissen und ja, die Einblicke in das Thema heute. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne, gern geschehen.
Ganz gerne.
Vielen, vielen Dank. Und wenn du keine Folge Ganz schön Niere verpassen willst, dann abonniere ganz fix diesen Podcast. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.